Hi, hier ist Jones und heute ist vielleicht der beste Tag des Jahres, zumindest meiner. Heute ist der 30.01.2026. Mein neues Buch Match, Bindung heilen, Wahrheit finden, Liebe leben ist ab jetzt, ab heute als Taschenbuch im Handel erhältlich. Unterhalb von mir in der Folgenbeschreibung findest du den Link, genauso wie auf reinundraus.com/Bücher findest du das Buch und alle Shortcuts bzw. Links, das Buch dir heute zu kaufen. Bevor ich heute in die Folge einsteige und dir vielleicht das wichtigste Kapitel aus Match vorlese, möchte ich mich bei dir da draußen bedanken. Wenn du eine von den supportenden Personen bist, die es möglich gemacht haben, die mich unterstützt haben, vor 2 Tagen mein E-Book für 1 Euro zu kaufen, dann bist du part of the gang. Wir haben es nicht nur geschafft, dass wir 100 Verkäufe erreicht haben, was uns einen Bestseller-Status ermöglicht hätte, auch nicht 200. Wir haben mehr als 300 Bücher in wenigen Stunden verkauft und sind damit in über 6 Hauptrubriken bei Amazon als Nummer 1 Bestseller gelandet. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support, für deine Treue, für deine Unterstützung, für den 1 Euro. Du hast mir unglaublich viel ermöglicht dadurch und ich werde den Moment und das Gefühl von diesem Support wirklich niemals vergessen. Danke an dich da draußen, wenn du diesen Euro gespendet hast. Ich werde mich bemühen, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren das 100-fach zurückzuzahlen. Heute mit dem Launch des Taschenbuchs haben wir dieses Taschenbuch genau 2 Euro günstiger gemacht. Und ich habe es dir versprochen diese Woche, du kriegst diesen Euro auf einem kosmischen Weg zurück. Das ist mein kosmischer Weg. Deshalb, wenn du Bock hast, jetzt einen draufzulegen und dir das Taschenbuch zu schnappen, dann hau raus, geh dem Link nach, kauf dir das Buch auf Amazon. Lass uns einsteigen in diese Phase. Ich bin overly excited und möchte reinsteigen. Ich will dir heute eins der wichtigsten Kapitel vorlesen und das, was ich dir sagen möchte, was ich mitgeben möchte, ist, dass wir alle auf eine Art und Weise mittlerweile wissen, dass wir Beziehung und Bindung auf mehreren Ebenen erleben. Die Popphilosophie und die Therapiekultur in Social Media sagt uns zu Recht, dass die Beziehung vor unseren Augen nicht nur die Beziehung vor unseren Augen ist, sondern dass wir in Menschen, in Partnern, in Partnerinnen vor allem nicht die Liebe, nicht den Frieden, nicht die Zuneigung finden, die wir verdient haben oder die wir wollen, sondern wir finden auf einer unbewussten Ebene, in einer peripheren Suche etwas, das gewohnt ist. Das heißt, wir finden nicht das Glück, den Frieden, die Zuneigung und so weiter. Wir finden auf einer kindlichen Ebene gewohnte Konflikte, gewohnte Streits, gewohnte Anspannung, gewohnte Verlassenheitsgefühle, gewohnte Romantisierungen und alles das, was wir aus der Kindheit in unser Leben, also unser Setup mitbekommen haben, was man heute umgangssprachlich Bindungsstile nennt. Ich bin für das Buch tief in die Literatur gegangen und vor allem in die Fachliteratur, die oft so trocken ist, dass normal sterbliche Menschen das einfach nicht lesen wollen, weil es auch nicht wirklich interessant ist für die Situation, die sich vor deinen Augen darbietet. Ich bin reingegangen und habe in die Bindungstheorie gegraben von Joan Bowlby, Stephen Porges, Neurobiologie, Nervensystemarbeit, Sue Johnson, emotionsfokussierte Paartherapie, Bessel van der Kolk, Trauma und Körperarbeit, C.G. Jung, Tiefenpsychologie, archetypisches Verständnis, Esther Perel zum Thema Erotik, Polarität, Gottman zum Beispiel mit der Forschung zu Kommunikation und emotionaler Intelligenz in Ehen, Moore und Douglas Gillette, die Archetypen der männlichen, weiblichen Psyche, so viele verschiedene Disziplinen, egal ob Humanpsychologie, Tiefenpsychologie, Psychotherapie bis zum Schamanismus und zu spirituellen Modellen. Und was ich gefunden habe, ist, was, wenn wir diese Muster und das, was da beschrieben wird, übereinander legen, dann gibt es Gemeinsamkeiten, die alle Disziplinen entdeckt haben. Und das habe ich in diesem Buch verarbeitet und versucht, in eine Reihenfolge zu bringen, dass du diese gesamte Reise von deiner Geburt an bis zum heutigen Streit und bis zum Nadelöhr und bis zum Feuer der brennenden Konflikte nachvollziehen, dir bewusst machen und mit der richtigen Kommunikationsstrategie auflösen kannst. Das ist mein Anspruch an das Buch und das war meine Zielsetzung und die Suche der letzten, auf jeden Fall 12 Monate, wenn nicht sogar letzten Jahre, in meinem eigenen Prozess, in dem Prozess meiner Klientinnen und Klienten und was ich alles lesen, erfahren und beobachten konnte im Kontext von Beziehung, Liebe und was es tief persönlich für uns als Mensch bedeutet. Das heißt, dieses Buch ist zwar oder handelt oder nimmt es die Grundlage von Beziehungen, aber dieses Buch ist ein hoch individuelles und ein sehr persönliches Buch. Es geht um deine eigene Bewusstwerdung, um deine eigene Traumaheilung und deinen eigenen Weg mit Kommunikation, mit radikaler Ehrlichkeit, mit meinem Modell des Emotive Relating, um durch schwierige Situationen, Trigger und emotionalen oder Nervensystemzuständen durch den Schmerz zu arbeiten, damit du am Ende eine Koregulation, Sicherheit und Friede in deinem Körper erlebst und dir bewusst wirst, was du wirklich willst und was du wirklich brauchst. Das wesentliche Konzept, den Kern der Sache, das lernst du heute in dem Kapitel, was ich dir gerne vorlesen möchte. Deshalb bin ich jetzt ruhig und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, beim Lauschen, beim Mitanalysieren, beim Tiefdenken. Wenn du Lust hast, wie gesagt, unterhalb von mir ist der Link. Du kannst auf Amazon gehen, Match Jones Bolt eingeben. Du findest das Taschenbuch zum vergünstigten Preis für die nächsten 48 Stunden. Und ich bedanke mich bei dir für deinen Support. Egal ob nur das E-Book oder ob du jetzt auf das Taschenbuch losgehst. I love you very much. Ich liebe es, so eine geile Community, Friends and Family mit mir zu haben, die meine Mission, meine Vision und dieses Buch unterstützt haben. Vielen Dank fürs Treubleiben. Ich bleib uns treu und wir sprechen uns nächste Woche. Danke.
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Die Rollen, die wir für die Liebe spielen, verbergen oft genau das selbst, das sich nach Liebe sehnt. Esther Perel. Kinder im Patriarchat. Ist es nicht verrückt, dass wir nach Baby und Kleinkind plötzlich Vorschulkind heißen? Kaum ist die Kleinkindzeit vorbei, nehmen wir Anlauf für den sogenannten Ernst des Lebens. Bis zum 6. Lebensjahr sammeln wir all die Prägungen in unserem Nervensystem, die frühen Glaubenssätze über unsere Liebenswürdigkeit und die ersten Risse in der Verbindung, die wir so dringend brauchen. Mit diesem Gepäck werden wir hinaus in die Welt geschickt, zum Beispiel in die Grundschule. Dort beginnt die nächste Stufe einer unweigerlichen Entwicklung. Wir sollen funktionieren und unseren Platz in der Gesellschaft finden. Jetzt wirst du auf einen Lehrplan und deine Lehrkräfte losgelassen, um deine Liebenswürdigkeit unter Beweis zu stellen. Dein Kompass besteht ab jetzt und immer mehr aus externer Anerkennung, Akzeptanz, Bestätigung und Zuneigung. Mit unserem Rucksack voller kindlicher Prägungen sind wir ein Fass ohne Boden. Selbstbeobachtend und für Bindung sensibilisiert, stehen wir unter dem Druck, jetzt nicht nur unseren Eltern, sondern auch anderen gefallen zu müssen. Der Stress dieser Veränderung ist wie ein Sticker auf der Stirn, von dem wir mit Leistung ablenken müssen. Das System, in das wir mit diesem inneren Setup entlassen werden, ist Teil einer Gesellschaftsstruktur, die sich über Jahrtausende entwickelt hat. Das Patriarchat. Gemeint ist dabei nicht in erster Linie die Herrschaft der Männer, sondern eine grundlegende Form von Ordnung. Hierarchisch organisiert, aufgebaut auf Befehl und Gehorsam, geschützt durch einen Apparat aus Verwaltung und Kontrolle. Menschen, die den Anweisungen folgen, erhalten das bestehende System, andere sorgen für ihre Durchsetzung, notfalls mit Zwang. Ganz automatisch wirst du darauf konditioniert, in diese Gussform zu passen. In der Schule heißt das ruhig sitzen, aufpassen, anpassen. Kreativität wird durch Struktur verformt, Zahlen, Buchstaben, Wörter. Für alles gibt es einen definierten Weg, wie das richtig geht und dadurch unendlich viele Möglichkeiten, es falsch zu machen. Immer muss etwas korrigiert werden. Nur wer es richtig macht, bekommt ein Sternchen. Und da kommst du, ein Energiebündel voll unendlichem Potenzial und kreativer Anbindung. Aber es gibt keinen anderen Weg. Du musst lernen, was für dich vorgesehen ist. Mit deinen Steinen im Rucksack wanderst du in ein System, das für deine Leistung Noten verteilt. Wieder bist du gefordert, deine eigenen Impulse zugunsten der Bewertung zu unterbinden. Wieder wird dir ein Weg gezeigt, wie du dich durch Leistung und Gehorsam gut fühlen darfst, indem du lernst, dich selbst nicht mehr so richtig zu fühlen. Wie wir fortan Zuneigung und Ablehnung durch unsere kindliche Selbstwahrnehmung erfahren, kreiert die unbewussten Glaubenswelten über uns. Sie sind wie unser innerstes Steuerelement, die Linse, durch die wir uns, andere und die Welt immer konsistenter wahrnehmen. Alles ist in dieser Zeit nicht nur ein Erleben, sondern eine direkte Aussage über unser Sein. Wir kommen mit der Bindung unserer ersten Jahre in die Schule des Lebens und von dort aus in die herausfordernden Tests, die unser Erleben vertiefen. Und dann sitzen wir da. Das Kind, das glaubt, verbessert werden zu müssen. Das sind die Eltern, die uns sagen, wie wir sein sollen. Das sind die Lehrer, die uns sagen, was wir bis wann beherrschen müssen. Das fühlt sich groß und wichtig an. Das ist gut und erfüllend, wenn es dafür Lob und Sternchen gibt. Es ist grausam, wenn wir diesen einen Buchstaben noch nicht so richtig schreiben können und Mama und Papa mit den Lehrern über uns sprechen müssen. Die großen Antreiber dieses Systems sind Angst und die Scham, nicht gut genug zu sein, wie wir sind. Wir fühlen uns oft genug überfordert, dumm, schlecht oder falsch. Wir tun alles, um ein gutes Kind zu sein, während wir eigentlich nur spielen wollen. Wir betteln, gefallen, strengen uns an, um geliebt und anerkannt zu werden. Wir bauen Stolz um die Erfolge und Schuld um die Fehler. Mit diesem trainierten System und einstudierten Programmen, gewohnten Stresshormonen und internalisierten Glaubenssätzen navigieren wir unsere Menschwerdung. Die gelernte Bindungsdynamik hat unseren Selbstausdruck überschrieben. Unser bedingungsloses Sein ist längst eine Inszenierung geworden. Was konstant auf uns einwirkt, ist der Zwang, etwas sein und tun zu müssen. Im Patriarchat sind viele Narrative vorgegeben, wie das richtige Leben funktioniert, wie du zu funktionieren hast. Doch noch immer ist da ein Kind in uns, verletzlich, wach, sehnsüchtig, das nichts mehr ersehnt als die zweifelsfreie Validierung seiner Eltern. Die Schule und die ersten sozialen Felder sind nicht das eigentliche Problem. Sie sind nur der nächste Spiegel. Was hier fortgesetzt wird, ist ein viel älterer Antrieb. Die Angst, Mama zu enttäuschen. Die Hoffnung, Papa stolz zu machen. Unsere psychische Architektur ist darauf angelegt, Liebe zu sichern. Und alles, was uns innerlich bewegt, richtet sich zunächst nach der Frequenz derer aus, von denen wir abhängig sind. Auf der anderen Seite unserer Beziehung zu den Eltern steht nicht einfach ein Vater oder eine Mutter. Dort steht das erste Gegenüber, auf das wir unsere Liebesfähigkeit, unsere Kraft, unsere Verletzlichkeit projizieren. Aus Sicht vieler psychologisch-symbolischer Entwicklungsmodelle wirft das innere Kind seine erwachende Anziehung und sinnliche Liebe nicht zufällig auf den gegengeschlechtlichen Elternteil. Es ist die erste Begegnung mit der energetischen Polarität, mit dem, was ich nicht bin, aber was mich ergänzt. Ein Sohn erfährt sich im Spiegel der Mutter. Wie reagiert das Weibliche auf meine Kraft? Eine Tochter in der Welt des Vaters. Wie antwortet das Männliche auf mein Wesen? Beide fragen sich, bin ich sicher und geliebt? Die erste Liebeserfahrung ist keine Sexualität im biologischen Sinn, sondern eine seelische Alchemie. Es ist das allererste Beziehungsfeld, in dem sich Begehren, Verbindung, Zurückweisung, Verschmelzung oder Ohnmacht in uns einprägen. Ob wir als Kind gesehen, zurückgewiesen, gelobt oder manipuliert, erwidert oder ignoriert wurden, all das prägt, wie wir Liebe lernen. Während der gleichgeschlechtliche Elternteil vor allem unsere Rollenidentität formt, zeigt uns der gegengeschlechtliche Elternteil unser Beziehungsbild. Aus dieser frühen Dynamik formt sich die innere Gestalt, die C.G. Jung Anima oder Animus nannte, die innere Frau im Mann, der innere Mann in der Frau. In einer kindlichen Denkweise beschrieben, kennst du vielleicht die Aussage, ich werde einmal Papa heiraten. Genau das ist die Energie, die sich in solchen Sätzen zeigt. Je nachdem, wie unsere Elternteile auf viele subtile Angebote und Abgleiche reagiert haben, formen sich innere Beziehungswelten, die unsere Ego-Geschichte über Liebe und Anpassung prägen. Unsere Beziehungsperson kann diese Liebe bewusst oder unbewusst erwidern. Und so gewinnen wir diese Liebe bewusst oder unbewusst. Oder sie kann die Liebesbekundungen bewusst oder unbewusst ablehnen. So verlieren wir sie bewusst oder unbewusst. Von der Prägung zur Maske. Aus der Kombination von bewusstem oder unbewusstem Gewinn bzw. Verlust der Liebe entstehen Prägungen, die wir als Ego-Maske in Liebesbeziehungen verkörpern. Sie sind die bedingte Rolle, die trainierte Version von dir, die für die Liebe funktioniert, indem sie ihre verinnerlichte, zwischenmenschliche Programmierung ausführt. Der Hintergrund und die Herleitung dieser Masken entspringt keinem einzelnen Modell. Sie sind ein Destillat aus verschiedenen psychologischen und archetypischen Linien, die alle in dieselbe Richtung zeigen, dass unsere frühen Beziehungserfahrungen Spuren hinterlassen, die wir später in der Liebe wiederfinden. Die Beziehungsforschung beschreibt, wie wir Sicherheit, Verlust und Verbindung in unseren ersten Jahren gelernt haben. Die Arbeit über Affektregulation und frühe Beziehungstraumata zeigt, wie unser Nervensystem aus Schutz Notlösungen baut, die sich später wie Charakter anfühlen. Die Archetypenlehre von jungen bis zu modernen Modellen von reifen und unreifen Persönlichkeitseinteilen erklärt, warum sich diese Muster wie innere Figuren anfühlen, die in Beziehung plötzlich lebendig werden. Auch spirituelle Entwicklungsmodelle beschreiben Liebe als ein Feld, das uns nicht nur mit einem Partner verbindet, sondern mit den Orten, an denen wir uns selbst verloren haben. Beziehungen zeigen uns nicht nur, wen wir lieben, sondern auch, wie wir uns vor genau der Liebe absichern, die unserem Schmerz am nächsten kommt. Aus all diesen Linien entsteht in diesem Buch ein eigenes integriertes Modell. 4 archetypische Ego-Masken, die aus bewusst oder unbewusst gewonnener oder verlorener Elternliebe entstehen. Sie helfen uns metaphorisch und deskriptiv, uns selbst zu erkennen und die kindlichen Strategien zu entlarven, die wir entwickelt haben. Und sie öffnen den Weg zu dem, was hinter der Maske lebt, unser wirkliches Selbst. Dieses Selbst hat den Schutz seiner Maske die längste Zeit gebraucht, weil wir als Kind ohne verlässliche Liebe unsere innere Welt als existenziell bedrohlich erlebt haben. Masken sind die Rollen, in die wir unbewusst hineingewachsen sind, um mit Liebe, Verlust und Zurückweisung klarzukommen. Sie helfen uns wenigstens ein Gefühl von Kontrolle zu behalten, über uns selbst, über die eigene Bedürftigkeit und scheinbar auch über die Reaktion der anderen. So werden diese Strategien zu überlebenswichtigen Anpassungen, lange bevor wir überhaupt entscheiden können, ob sie uns in der Liebe wirklich gut tun. Lass uns diese Prägungen in einem binären Modell von Jungs und Mädchen untersuchen. Jungs. Als Junge im Patriarchat musstest du deine Zartheit, deine Verletzlichkeit und deine Emotionen oft schlucken, um zu einem Mann zu werden. Du musstest funktionieren, kämpferisch werden, gegen andere Männer antreten und gewinnen, stärker werden und sportliche Leistung erbringen. Auf der emotionalen Ebene durftest du kein Mädchen mehr sein, nicht mehr weinerlich, sensitiv oder feinfühlig. Du musstest dich zusammenreißen. Du warst der Indianer, der keinen Schmerz spürt. Du hast Disziplin bewiesen, hast vieles auf die harte Tour gelernt. Der Druck, der auf dich wirkte, musste zwangsläufig kompensiert werden, wenn dir die ausreichende Regulation durch Eltern, Familie oder Freunde fehlte. Im Spalt zwischen echter Emotion und Konditionierung lebt die Scham, nie gut genug zu sein. Du lebst in einer Welt, in der das Gegenteil, dass du gut genug bist, scheinbar nie ausreichend bewiesen werden kann. Dieser sensible Junge versucht zu sein, was er nicht ist. Er versucht sich darzustellen, wie die Welt ihn will. Er macht viel, was er nicht ist, um jemand zu werden. Wenn er nicht sein kann, wie ihn die Welt will, wird er noch zu weniger. Solche Männer fühlen sich weniger als Mann und leben in der Unfähigkeit, das zu verkörpern, was die Gesellschaft von ihnen erwartet. Die Jungs, die es schaffen, die Karikatur eines echten Mannes zu werden, werden hart, defensiv, aggressiv, kühl, kalkulierend, gierig, neidisch. Ab da funktioniert der Wettstreit um Aufmerksamkeit, Status, Macht und externe Validierung in einer Welt von Buben, die alle Männlein spielen. Mit diesem Spiel bist du als Mann immer auf Angriff und immer in der Verteidigung. Du bist immer darauf bedacht, den Status zu verteidigen, um in deiner Rolle als männlicher Schauspieler zu bleiben. Dieser Mann ist ein Produkt von Stolz, der auf Scham basiert. Er lebt im konstanten Druck von Kampf und Flucht, bis er Jahre später im Burnout landet. Getrieben durch die Scham entstehen zwei Ausprägungen von falscher Männlichkeit. Der eine, der einfach nie gut genug ist und sich abstrampelt, um besser zu werden. Der andere, der befürchtet, als nicht gut genug entlarvt zu werden und alles dafür tut, die Fassade seiner Identität aufrechtzuerhalten, mit Erfolg, Status, Macht. Beide fühlen dabei dasselbe Gravitationsfeld. Beide stützen sich gegen die Schwerkraft der Scham, die überall droht, sie in den Abgrund zu reißen. Die Angst, nicht mehr oder für immer nie gut genug zu sein, bringt sie in die Not, alle Energie gegen den drohenden Schmerz aufzuwenden. Der eine suhlt sich in der Ohnmacht, der andere lebt in der Überkompensation. Der eine lebt in der Scham, der andere versteckt sie, so gut es geht. Mit der Zeit kommt die Sexualität dazu. Testosteron kommt in den Mix der Männlichkeit ohne Vorbilder, Mentoren oder gesunde Väter. Die Erotik erwacht. Der Junge entdeckt die Lust am Penis und findet in der Selbstbeschäftigung ein willkommenes Pflaster, um schwierige Gefühle zu bewältigen. Dort findet er seine Selbstwirksamkeit, denn dort ist er in der Fantasie frei von Ablehnung, frei von Kontrahenten, frei von Scham vor der eigenen Lust. Im Porno ist jeder Mann der unbesiegbare Gott. Dort kann er auch endlich in BDSM-Fantasien die Unterwerfung oder Machtfantasien gegenüber dem Femininen zulassen, weil es niemanden gibt, der ihn dafür beschämt. Geprägt von oftmals abwesenden Vätern oder übermächtigen Müttern symbolisiert seine Sexualität den eigentlichen Selbstausdruck im Schatten. Der Druck und fehlende Ausdruck seiner Erotik findet alternative Wege wie Pornos, Masturbation und Fantasie. Er will in die Form der wirksamen Männlichkeit wachsen und sich von der Verschmelzung mit der Mutter befreien. Gleichzeitig ist er abhängig von der Liebe und Annahme seiner Mutter, mit der er die erste Liebesbeziehung führt. Mit der Mutter als erstes Gegenüber entsteht die erste Beziehung, in der sich das kindliche Herz selbst erkennt. In ihren Blicken, in ihrer Berührung, in ihrer Reaktion auf seine Nähe formt sich ein Grundgefühl. Bin ich gewollt? Bin ich sicher? Bin ich liebenswert? Für einen Jungen wird die Mutter nicht nur zur ersten Bezugsperson, sondern zur Projektionsfläche seiner erwachenden Libido, seiner Beziehungsfähigkeit, seiner emotionalen Identität. Es ist kein sexuelles Begehren im erwachsenen Sinn, sondern ein zutiefst energetisches. Eine erste Erfahrung von Polarität, von sich ergänzender Andersartigkeit. Die Mutter repräsentiert das andere Prinzip, das Empfangende, das Wärmende, das Berührende. In dieser frühen Dynamik wird unmerklich die Grundlage gelegt für das, was der spätere Junge mit dem Wort Liebe verbinden wird. Wird er gesehen? Wird seine Kraft angenommen? Wird seine Lebendigkeit eingeladen oder beschämt? Dabei geht es nicht nur darum, ob eine Mutter liebevoll oder ablehnend war. Es geht darum, wie sie auf ihn reagierte. Auf sein Strahlen, auf seine Wut, auf seine Lust, seine Sehnsucht nach Nähe. Reagierte sie mit Einladung oder Rückzug? Mit Freude oder Ekel? Mit Kontrolle oder Hingabe? Was auch immer dort geschah, der Junge konnte nicht einfach anders sein. Er musste sich anpassen und so beginnt sich ein Ego zu formen. Eine Überlebensstruktur, die das Risiko von Ablehnung minimiert und die Aussicht auf Liebe sichert. Je nachdem, ob er diese Liebe bewusst oder unbewusst gewann oder verlor, entsteht eine tiefgreifende Prägung. Aus ihr entwickelt sich nicht nur seine Überzeugungen über Liebe, sondern auch die Formen, in denen er Beziehung später lebt. Ob die Liebe zur Mutter bewusst oder unbewusst gewonnen oder verloren wurde, aus dieser Matrix ergeben sich vier Prägungen, denen wir einen Namen geben können. Der Prinz. Hat ein Junge die Liebe seiner Mutter bewusst gewonnen, hat er gezielt Bestätigung für seine Anpassung erhalten. Er war Mamas guter Junge, der brave Enkel, der unanfechtbare Liebling und er lernte, Zuneigung durch Wohlverhalten zu sichern. Doch dieser Gewinn hatte einen Preis, der später zur Hürde auf dem Weg zur echten Liebe wird. Unterdrückte Wut. Um der Liebe seiner Mutter würdig zu bleiben, musste er alles zurückhalten, was nicht erwünscht war. Seine Aggression, seine Abnabelung, seine Sexualität. Alles, was ihn von der mütterlichen Annahme hätte trennen können, durfte nicht existieren. So blieb Mama übermächtig und ihre Zuneigung ein Zauberschwur, der seine Selbstwahrnehmung für immer prägte. Die Ego-Identität, die daraus entsteht, ist der Prinz. Charmant, gefällig und kontrolliert. Der Prinz hat dadurch viele positive Eigenschaften. Er weiß, wie man Erwartungen erfüllt, Charisma versprüht, strahlt und glänzt. In ihm liegt ein Magnetismus, der andere mitzieht. Er ist ehrgeizig, engagiert, erfolgreich. Nicht aus Egoismus, sondern weil er spürt, dass er etwas tragen kann. Er will gut sein für andere, für die Welt. Auch wenn er einen Teil seiner Wut weggesperrt hat, bleibt sein Streben nach Verbindung. Wird er weich und ehrlich, wird aus dem glänzenden Bild eine königliche Präsenz. Dann führt er nicht mehr nur durch Gefallen, sondern durch Wahrheit. Doch unter der glatten Oberfläche brodeln mehrere Dinge. Die Erwartung, für seine Anpassung wieder Liebe zu erhalten, die Angst vor dem Verlust dieser Position und der Groll, nie ganz authentisch er selbst sein zu können. Seine Strahlkraft blendet nicht nur andere, sondern auch ihn selbst. Er lebt in einer Version von sich, die gefallen muss, die leisten muss, die immer richtig sein will. Dabei wird er zunehmend unnahbar, kontrollierend, stolz. Die unterdrückte Wut fault in seinem Inneren, verwandelt sich in Gereiztheit, Arroganz oder Überheblichkeit. Er trägt die Maske des Perfekten und verliert sich dabei selbst. Der Schmerz, nicht einfach geliebt zu werden, wird verdeckt von einem goldenen Anzug, der glänzt, aber eng ist wie ein Käfig. Der Nette. Hat ein Junge die Liebe seiner Mutter bewusst verloren, etwa durch Desinteresse, Ablehnung, Ekel gegenüber seinem Geschlecht oder seiner Sexualität, bleibt eine tiefe Prägung von Ohnmacht zurück. Er spürt, so wie ich bin, bin ich nicht willkommen. Die Überlebensstrategie? Er wird der nette Junge. Angepasst, brav, freundlich. Hinter seiner Angepasstheit verbirgt sich ein feinfühliger, empathischer Mensch, der gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen. Er ist vorsichtig, um Harmonie bemüht und achtet auf die Bedürfnisse anderer. Seine Gabe liegt im Zuhören, im Dasein, im sanften Mitfließen. Er ist oft der stille Fels in der Brandung, loyal, freundlich, zuverlässig. Auch wenn er gelernt hat, sich selbst zurückzunehmen, hat er ein großes Herz für das, was andere bewegt. In ihm lebt die Kraft der Fürsorglichkeit. Diese Fürsorglichkeit ist auf der anderen Seite jedoch auch seine eigene größte Hoffnung. Er tut alles, um nie wieder abgelehnt zu werden und verliert sich dabei selbst. Hinter seiner Nettigkeit liegt die Angst, dass seine wahre Kraft erneut zurückgewiesen wird. Hinter seinem Lächeln liegt oft eine tiefe Sorge, erneut ausgeschlossen oder nicht gut genug zu sein. Er sagt Ja, obwohl er Nein meint. Er macht sich klein, um geliebt zu werden. Seine Freundlichkeit ist oft ein Mantel, unter dem sich seine Hoffnungen und Erwartungen verstecken. Konflikten weicht er aus. Kritik trifft ihn persönlich und seine Sehnsucht nach der Harmonie verhindert oft echte Nähe. Er opfert Wahrheit für Frieden und spürt nicht, wie viel ihn das kostet. In ihm lebt das Kind, das lieber verschwindet als stört. Der Verführer. Hat ein Junge die Liebe unbewusst gewonnen, wurde sie ihm nicht offen geschenkt. Waren seine Eltern körperlich oder seelisch abwesend, musste er sie durch Scham, Taktik oder Manipulation erobern. So entsteht das Muster des Verführers. Der Junge, der früh lernt, wie er Zuwendung bekommt, ohne sie direkt einzufordern. Er wird geschickt, subtil, strategisch. Er ist aufmerksam und sensibel für Schwingungen, die andere kaum wahrnehmen. Er weiß, wie man Situationen lenkt. Menschen beeinflusst, wie man Nähe herstellt, scheinbar mühelos. Sein Charme ist nicht nur Strategie, sondern oft Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Verbindung. Wo andere verkrampfen, bringt er Bewegung. Wo etwas schwer wird, bringt er Leichtigkeit. Und wenn er nicht mehr fliehen muss vor dem Verlassenwerden, wird seine Gabe zum Geschenk. Eine Präsenz, die bezaubert, ohne zu schwinden. Liebe, die bleibt, ohne zu zweifeln. Doch hinter der Maske lebt die Angst vor dem Verlassensein. Ohne seine Strategien ist die Liebe nicht unter seiner Kontrolle. Droht sie verloren zu gehen, verliert er sich, was ihn in eine nicht gekannte Verletzlichkeit führen könnte. Deshalb spielt er mit Nähe, aber fürchtet Tiefe. Er weiß, wie man andere berührt, aber nicht, wie man bleibt. Immer in Bewegung, immer zwischen den Welten, immer mit einem Fuß draußen. Seine Verbindung ist oft ein Tanz mit der Angst, sich zu verlieren. Er braucht Aufmerksamkeit wie Luft, doch echte Intimität schnürt ihm die Kehle zu. Hinter seinem Charme liegt eine tiefe Unsicherheit, die er mit Kontrolle und Raffinesse überspielt. Er verführt, um nicht verlassen zu werden, und verlässt, bevor er wirklich ankommt. Der Rebell. Hat ein Junge die Liebe unbewusst verloren? Wurde er subtil in Frage gestellt, zur Leistung kritisiert, anerkannt, doch dann wieder angezweifelt? Dann bleibt eine Trauer in ihm. Doch weil diese nicht aufgelöst wurde, weil sie überwältigend war und ambivalent weiterhin Fragen über seine Liebenswürdigkeit in seiner Psyche aufwirft, bleibt sie als vage Bedrohung tief in ihm. Es entsteht unbewusst ein Schutz, der eine Mauer um diese Emotion baut. Der Rebell. Der Junge, der nicht mehr enttäuscht werden will, der Kontrolle ausübt, der sich immunisiert gegen jede erneute Trauer. Er lebt wachsam, misstrauisch, unabhängig und manchmal in sich isoliert. In seiner Unabhängigkeit liegt ein tiefes Bedürfnis nach echter Begegnung. Nicht manipuliert, nicht erkauft. Er will sich nicht verbiegen, nicht verraten, nicht verlieren. Und genau daraus entsteht seine Stärke. Eine radikale Integrität, die nicht gefallen will, sondern bestehen. Wenn seine Trauer fließen darf, wird er weich unter der Härte und zutiefst vertrauenswürdig. Ohne Zugang zu seiner Trauer kämpft er, oft gegen Windmühlen. Immer auf der Hut vor Enttäuschung verwechselt er Unabhängigkeit mit Freiheit. Er vertraut nicht, will nicht brauchen, zeigt sich nicht. Er zieht sich zurück, noch bevor jemand ihm zu nahe kommen kann. Hinter seiner Stärke liegt ein ungeweinter Schmerz, den er mit Trotz und Distanz zudeckt. Nähe fühlt sich für ihn an wie Gefahr und er verwechselt Distanz mit Sicherheit. So schützt er sein Herz, aber auch seine Einsamkeit. Und je mehr er sich schützt, desto weniger wird er gesehen. All diese Muster sind keine Fehler. Sie sind intelligente Antworten auf eine emotionale Realität, die der Junge als Kind nicht anders bewältigen konnte. Doch was einst Schutz war, wird später zum Gefängnis. Denn diese Prägungen, bewusst oder unbewusst, wiederholen sich in unseren Liebesbeziehungen. Sie bestimmen, wen wir begehren, wovor wir uns fürchten und wie viel wir von uns zeigen. Sie sind in ihren positiven Energien starke Begabungen, die wir mit der Welt teilen können. In ihrer negativen Ausprägung sind sie Schutzschichten, die uns vor der schmerzhaften Prägung unserer Liebenswürdigkeit schützen und damit zur Herausforderung in der Beziehung werden. Die innere Geschichte eines Jungen mit seiner Mutter prägt seine Fähigkeit, in Beziehung zu treten, sich hinzugeben, Grenzen zu setzen und sich selbst treu zu bleiben. Sie ist der unsichtbare Hintergrund seiner Sehnsucht und der Ursprung vieler seiner Verstrickungen. Mädchen. Dann sind da die Mädchen, die von diesen Männern im Patriarchat erzogen werden. Mit ihren Vätern oder in deren Abwesenheit lernen sie das Verhältnis zum anderen Geschlecht. Auch deren Väter sind und waren zu einem gewissen Grad abgeschnitten von ihrer emotionalen Intelligenz, Achtsamkeit und Verletzlichkeit. Als patriarchal geprägter Mann sind und waren viele Väter durch Arbeit und Verpflichtungen physisch und psychisch abwesend. Das kleine Mädchen sucht in ihrem Vater Liebe, Anerkennung, Zuwendung, Sicherheit und Schutz, emotional wie körperlich. Leider sind auch ihre Emotionen nicht immer erwünscht. Sie ist zu viel, zu laut, zu emotional oder zu bedürftig. Mädchen lernen schnell durch ihre Gefühle und Beobachtungen, ob und wie verfügbar und sicher das Maskuline in ihrem Umfeld ist. Viele Väter sind überfordert, gestresst oder selbst blockiert in ihrer eigenen emotionalen Unreife, dass sie nie wirklich ganz verfügbar sind, die Stabilität auszustrahlen, die Kinder so sehr von ihnen als Lernerfahrung für ihr Nervensystem brauchen. Mädchen lernen häufig intuitiv das Gegenteil, dass ihre Väter sie brauchen, dass Papa insgeheim leidet und Hilfe braucht. Die schwache Präsenz gibt der Tochter die Prägung, dass sie es ist, die nicht noch mehr Belastung für den Mann sein darf. Daraus entstehen auch bei Mädchen zwei Extreme, die auf Scham und Schuld basieren. Da ist einerseits das brave, angenehme und ruhige Mädchen, das gelernt hat, Aufmerksamkeit für ihre Unscheinbarkeit zu erhalten. Sie wird früh zur Anpassungskünstlerin. Sie lernt, ihre Bedürfnisse zu verstecken, um geliebt zu werden. Denn ein Mädchen, das zu laut, zu wild, zu fordernd ist, ist ein Störfaktor im System. Also lernt sie, sich zu zähmen. Ihre Wut verwandelt sich in Schuld, ihre Traurigkeit in Lächeln, ihre Energie in Gefälligkeit, ihre sexuelle Neugier in Scham. Das Mädchen lernt, sich kleiner zu machen, als es ist. Weicher, als es fühlt, bedürftiger, als es wirklich ist. Oder eben ganz ohne Bedürfnisse. Dann ist da das andere Mädchen, das die Gefühle in Kontrolle wandelt. Es hat schwache Männlichkeit erlebt und nicht selten unter ihrem Vater gelitten. Es hat gesehen, was nicht integere Männer machen. Sie tun etwas anderes, als sie sagen. Sind unberechenbar oder unerreichbar. Dieses Mädchen kennt das Leid, das sie bei ihrer Mutter gesehen hat. Wenn Mama betrogen, beschimpft, belogen oder verlassen wurde. Dann waren Mutter und Tochter im Pakt gegen die Männlichkeit und durch die fehlende Sicherheit im Begriff, die männliche Energie in sich selbst zu suchen. Diese Frauen haben das Maskuline als das Schwache erlebt und im Inneren selbst kultiviert, was ihnen von außen nicht gegeben wurde. Sie werden stark für sich selbst, stark für andere, verteidigen mit ihrer Wut oder kontrollieren durch ihre Schuld. Sie sind entschlossen, nie wieder die Ohnmacht des Maskulinen zu erleben. Sie sind erfolgreich im Beruf, ehrgeizig im Sport, dominant in der Beziehung und willensstark, was ihr eigenes betrifft. Doch bei beiden Ausprägungen lebt ein feines, fühlendes, wissendes Wesen unter dieser Fassade. Das kleine Mädchen sieht und spürt alles. Sie lernt, dass Liebe mit Schmerz oder Anstrengung verknüpft ist. Dass ihr Selbstwert nicht einfach gegeben ist, sondern in ihrer Wirkung liegt. Wie sehe ich aus? Wie komme ich an? Werde ich begehrt? Was leiste ich? Beziehung bedeutet für sie, jemand anderem gefallen zu müssen oder auf keinen Fall vereinnahmt zu werden. Beide Versionen dieser Weiblichkeit handeln aus der Angst, der schwachen Männlichkeit zu erliegen. Die eine Version ist, gefällig zu sein. Sie entkräftet jede Form von ungesunder Männlichkeit, indem sie sich immer und allem beugt, was der Mann will. Die andere ist unfähig, ihren männlichen Pol aufzugeben, um in ihre feminine Energie zu kommen. Dadurch verliert sie mit der Zeit die Anbindung an sich und ihre Intuition, während sie sich fragt, wo eigentlich die guten Männer sind. Die sind jedoch für sie unsichtbar, denn was sie erhält, sind schwache Männer mit einer weiblichen Energie. Diese Männer finden in der starken Frau genau die männliche Energie, die sie bei ihrem Vater nicht oder bei ihrer eigenen Mutter so stark erlebt haben. Und dann kommt die Pubertät. Die körperliche Reifung trifft auf ein inneres Selbstbild, das nie ganz in Sicherheit war. Der Körper verändert sich, aber statt Orientierung bringt er Unsicherheit. Statt Stolz bringt er Scham, statt Freiheit bringt er Fremdbestimmung. Östrogen, Progesteron, Zyklusveränderung, Brustwachstum, Körperbehaarung. Der Körper beginnt sich selbst umzubauen, ohne Vorwarnung und ohne Anleitung. Was eben noch ein Kind war, wird zur Projektionsfläche für fremde Blicke bis zu sexualisierten Kommentaren. Der Körper wird nicht entdeckt, sondern beobachtet, nicht bewohnt, sondern bewertet und von der Meinung anderer kontrolliert. Er wird schambesetzt. Das Mädchen spürt die Veränderung, aber sie kann sie nicht greifen. Ihr Körper macht sie in den Augen der anderen plötzlich zur Frau, doch niemand erklärt ihr, was genau sie da angeblich geworden ist. Die Blutung beginnt, vielleicht heimlich, vielleicht sogar als Schock und damit ein Ritual aus Verstecken, Verbergen, Verdrängen. Zyklusbewusstsein, Körperweisheit, Lust, Fehlanzeige. Was zu fühlen ist, ich bin plötzlich anders. Ich bin plötzlich sichtbar. Damit geht einher, ich bin angreifbar. Die heranwachsende Frau spürt den Wunsch nach Nähe, nach Berührung, nach Verbindung. Aber sie lernt schnell, dass dieses Begehren in ihr gefährlich ist, dass sie zu viel davon beschämt. Die Bilder, die sie über weibliche Sexualität sieht, sind nicht ihre eigenen. Sie stammen aus Filmen, Werbung, soziale Medien, Pornografie. Die Frau ist dort traditionell das Objekt für den Mann, unendlich begehrt und dadurch unendlich verletzlich oder mächtig. So kann weibliche Sexualität zum Schatten werden. Entweder die Frau verschließt sich, macht sich klein und versucht, die Signale ihres Körpers zu ignorieren, oder sie übernimmt Kontrolle, wird wachsam, strategisch und kalkulierend. Weibliche Lust verwandelt sich in etwas, das die Frau managt. Entweder um niemanden zu reizen oder um alle zu reizen. Je nach Ausprägung kann eine Frau ihre Sexualität als potenzielle Waffe erleben, die gegen sie gerichtet ist oder die sie auf etwas richten kann. Sie erlebt Sexualität nicht als Quelle von Liebe, sondern als Ware. Sie lernt nicht, dass ihr Körper ein Tempel ist und dass ihre Lust eine Intelligenz in sich trägt. Weibliche Sexualität verdient weder Schuld noch Scham. Sie sollte nicht das Instrument sein, mit dem eine Frau Kontrolle und Macht sichern oder verteidigen muss. All das, was das Mädchen über sich, ihren Körper, ihre Lust und ihren Wert zu glauben beginnt, ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es hat einen Ursprung, einen Ort, an dem sie sich zum ersten Mal gespürt, gespiegelt und zugehörig gefühlt hat. Oder eben nicht, ihr Vater. In seiner Nähe, seiner Reaktion, seiner Haltung beginnt die erste Liebesgeschichte ihres Lebens. Nicht im romantischen, sondern im prägenden Sinn. Denn durch ihn lernt sie, was männlich ist. Wie sich das andere anfühlt. Wie es sich anfühlt, gesehen zu werden. Und wie es sich anfühlt, übersehen zu werden. Und was es braucht, um vom anderen geliebt zu werden. Mit dem Vater als erstes Gegenüber entsteht für das Mädchen eine Beziehung, in der sich das kindliche Selbst erstmals in einer Dimension zum anderen Pol erlebt. Der Vater repräsentiert das Konstante, das Beschützende, das Begrenzende. Auch wenn er emotional oft wenig präsent ist, wird gerade diese Abwesenheit zum prägenden Echo im Inneren. Das Mädchen sucht Bestätigung in seinem Blick, Orientierung in seiner Reaktion, Schutz in seiner Präsenz. Was sie dort erhält oder vermisst, wird zur inneren Geschichte über Liebe, Wert und Weiblichkeit. Es ist nicht entscheidend, ob der Vater liebevoll oder hart war, aufmerksam oder abwesend, warm oder fordernd. Entscheidend ist, wie reagierte er auf sie, auf ihre Wildheit, ihre Fragen, ihre Art, sich zu zeigen. Reagierte er mit Interesse oder Überforderung, mit Stolz oder Beschämung, mit Verschmelzung oder Ignoranz? Was auch immer dort geschah, das Mädchen musste sich anpassen. Denn der Wunsch nach der Liebe des Vaters ist nicht verhandelbar. Sie musste werden, was sie glaubte, sein zu müssen, um diese Liebe zu bekommen. So beginnt sich ihr Ego zu formen, als Strategie, um Wert und Anerkennung im Außen zu sichern. Je nachdem, ob sie die Liebe ihres Vaters bewusst oder unbewusst gewann oder verlor, entsteht auch hier eine tiefgreifende Prägung, vier Ego-Identitäten ihrer innerer Dynamik, analog zu den männlichen Egos. Die Prinzessin. Hat ein Mädchen die Liebe ihres Vaters bewusst gewonnen, etwa durch Anpassung an seine Ideale, durch braven Gehorsam und vorzeigbare Lieblichkeit, entsteht die Prinzessin. Sie spürt früh, dass sie für ihn etwas Besonderes ist, aber nur, solange sie sich entsprechend verhält. Sie weiß, wie sie elegant Räume vereinnahmt, wie sie Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie sie Menschen für sich gewinnt. Ihre feminine Ausstrahlung, ihr Stil, ihr Charme, all das ist Ausdruck einer feinen, oft künstlerischen Seele. Die Prinzessin ist nicht oberflächlich, sie hat Tiefe, wenn sie sich traut. Doch unter ihrem Glanz liegt ein Preis, die permanente Angst, den Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Denn die Liebe, die sie bekam, war an Bedingungen geknüpft. Leistung, Perfektion, Erscheinung. Sie darf keine Fehler machen, keine Schwäche zeigen, keine Kontrolle verlieren. Ihre Ausstrahlung wird zur Rüstung, ihr Stil zur Tarnung. Sie lebt mit der Erwartung, Liebe verdient zu haben. Und sie lebt mit der Angst, dass ihre Anstrengungen dafür nicht reichen könnten. Ihre größte Prägung ist die Wut. Darüber, was sie alles nicht sein durfte, um die Liebe zu bewahren. Diese Anstrengung hat ihren Preis, denn der Druck des Gefallenmüssens bedingt, dass viele ihrer Eigenschaften geblockt wurden, sie viele Impulse nicht über ihre Grenze in die Welt geben konnte. Jedes Grenzthema ist ein Wutthema und diese Wut spürt sie, wenn ihr die Liebe entzogen wird oder sie befürchtet, für ihre Anstrengungen doch nicht geliebt zu werden. Die Nette. Hat ein Mädchen die Liebe ihres Vaters bewusst verloren, weil er auf ihre Emotionalität mit Rückzug, Kühle oder Abwertung reagierte, bleibt ein tiefes Gefühl von so, wie ich bin ich nicht okay. Ihre Strategie, um dennoch geliebt zu werden, Anpassung. Sie wird brav, leise, freundlich, vom netten Mädchen bis zur hilflosen Frau. Sie achtet auf jedes Detail, um Harmonie zu wahren. Sie ist umsichtig, liebevoll, pflegt Freundschaften, übernimmt Verantwortung. Ihre Stärke liegt in ihrer Sensibilität, ihrer sozialen Intelligenz, ihrer Loyalität. Sie ist oft diejenige, die andere versteht, für sie da ist, das Unsichtbare sieht. Doch in dieser Sanftheit liegt auch ihr Schmerz. Sie ist sanft, weil sie Angst vor Ablehnung hat. Sie ist umsichtig, weil sie vermeiden will, zur Last zu fallen. Sie sagt ja, obwohl sie Nein fühlt. Sie ist verfügbar, obwohl sie selbst nichts bekommt. Und je mehr sie liebt, desto mehr vergisst sie sich selbst. Sie wird zum Spiegel für die Bedürfnisse anderer und verliert dabei ihre eigene Stimme. Hinter ihrem Lächeln liegt die Angst, zu viel zu sein. Ihre Hilfsbereitschaft ist oft ein Schutz vor Zurückweisung. Konflikte machen ihr Angst, Nähe und Distanz sind riskant. Wenn sie wirklich sie selbst wäre, wer würde dann bleiben? Die Verführerin. Hat ein Mädchen die Liebe unbewusst gewonnen, etwa weil sie lernen musste, mit Charme, Nähe oder Emotionalität die rare Aufmerksamkeit und Anerkennung ihres Vaters zu ergattern, dann wird sie zur Verführerin. Dieses Mädchen hat früh gelernt, Wirkung zu entfalten. Sie ist charismatisch, anziehend, oft sinnlich. Nicht, weil sie das absichtlich tut, sondern weil sie gelernt hat, Nähe gibt es, wenn ich das Gegenüber verzaubere. Ihre größte Fähigkeit ist die Verbindung. Sie hat eine subtile Wahrnehmung, liest Stimmungen, kann sich einfühlen, verführen, mit Spannung spielen. Sie liebt es, wahrgenommen zu werden. Doch Nähe ist für sie nie ganz sicher. Deshalb ist sie oft gleichzeitig verführerisch und unnahbar. Sie spielt mit Kontakt, weil sie tiefe Intimität fürchtet. Ihre Stärke ist das Spiel. Doch hinter der Inszenierung lebt die Angst, nicht genug zu sein, die Sorge um das Verlassenwerden. Der Standard, den sie unbewusst verinnerlicht hat, ist, dass die Liebe nicht da ist und deshalb immer wieder gewonnen werden muss. Sie lebt zwischen der Sehnsucht nach und Flucht vor Bestätigung. Wenn sie sich nicht mehr spielen muss, sondern sich zeigen darf, wird sie zu einer Frau mit tiefem magnetischen Feld. Dann lädt sie nicht ein, um bestätigt zu werden, sondern um wirklich zu verbinden. Doch solange sie verführt, um nicht verlassen zu werden, lebt sie im ständigen Tanz zwischen Kontrolle und Angst. Sie gibt viel, behält sich aber selbst zurück. Die Rebellin. Hat ein Mädchen die Liebe unbewusst verloren, durch die ambivalente Mischung aus Annahme und Ablehnung, Verbindung und Desinteresse, das Gefühl, als Junge gewünscht gewesen zu sein und vieles mehr, dann entsteht in ihr eine Wunde, die sie mit Stärke schützt. Sie wird zur Rebellin. Sie lehnt sich auf, stellt sich quer, glaubt nicht mehr an die Verlässlichkeit. Sie hat genug erlebt, um zu wissen, sich zu öffnen macht verletzlich. Ihre Schutzstrategie ist Kontrolle, denn ohne sie erlebt sie ihre tief sitzende Wunde, die Trauer. Ihre Stärke ist Klarheit, Direktheit, Unabhängigkeit. Sie ist oft scharf im Denken, präzise in ihren Worten, leidenschaftlich in ihren Überzeugungen und Prinzipien. Sie lässt sich nicht verbiegen und sie wird nicht schweigen. Doch ihre Klarheit ist oft eine Antwort auf das Chaos, das sie erlebt hat. Ihre Stärke ist ein Schild gegen die Angst, wieder übersehen oder abgelehnt zu werden. Sie braucht niemanden und sehnt sich doch zutiefst nach Verbindung. Ihre Unabhängigkeit ist manchmal nur die Vermeidung von Enttäuschung. Wenn sie weich wird, wenn ihre Trauer Raum bekommt, wird aus der Rebellin eine Frau mit Haltung, Herz und Tiefe. Doch solange sie kämpft, verpasst sie, wofür sie eigentlich kämpft. Angenommen zu werden, ohne sich als liebenswürdig beweisen zu müssen. Diese Prägungen sind kein Makel, sondern schmerzhafte, zugleich intelligente Antworten auf eine Wirklichkeit, die Mädchen zu früh zu Frauen gemacht hat. Jede Ausprägung ist eine Strategie, Liebe zu sichern, in einer Welt aus Missverständnis, Kontrolle und Bewertung. Doch was einst Schutz war, wird zur Barriere. Das unbewusste Skript der Vaterbeziehung prägt die späteren Liebesgeschichten. Nicht als Schuld, sondern als Wiederholung, um zu fühlen, zu erinnern und sich zu befreien. Was das Feminine im Mann sucht, Bestätigung, Erlaubnis, Sicherheit, kann eine Frau erst empfangen, wenn sie es in sich wiederfindet. Wenn das Mädchen in ihr gesehen und gehalten wird, sie aufhört zu gefallen, zu fliehen oder zu kontrollieren und wieder glaubt, dass Lust, Wut und Tränen willkommen sind. Dann wird aus der Verführerin eine Liebhaberin, aus der Prinzessin eine Königin, aus dem netten Mädchen eine Frau mit Rückgrat und aus der Rebellin eine Visionärin, die nicht mehr gegen Männer kämpft, sondern mit sich in Frieden ist. Jungs und Mädchen. Ob Junge oder Mädchen, ob angepasst oder überkompensiert. Was bleibt, ist ein kollektiver Schmerz. Ähnlich entstanden, gleich in der Ausprägung der vier Ego-Masken. Wir alle tragen Wunden in uns, die aus den frühen Erfahrungen mit Liebe, Distanz, Nähe entstanden sind. Wir haben gelernt, Rollen zu spielen, Erwartungen zu erfüllen und unsere Wahrheit zu verstecken. Mit unseren Rollen, Egos, Bindungswunden und einer aufkommenden Pubertät werden wir entlassen in die Dating-Welt. Jetzt treffen wir mit unseren jeweiligen Ängsten, Hoffnungen und Sehnsüchten auf das Gegenüber. Ohne Ausbildung, ohne Lehrbuch und ohne Lehrer gehen wir in den Spießrutenlauf der ersten Beziehungserfahrungen. Das sind die Jahre, in denen sich alles vermischt. Der körperliche Umbau, die emotionale Überforderung und das unsichere Ich, das sich nach einem Du sehnt. Wir tasten uns blind und hungrig aneinander heran. Der Gruppenzwang kommt ganz automatisch dazu, sobald sich die ersten Pärchen in der Schule herumsprechen. Ein Spalt tut sich auf, den wir nicht zu navigieren wissen. Gerade eben waren wir noch Kind, haben uns für Spielen, Kreativität und Fantasie interessiert und plötzlich wird der Fokus auf die romantische Liebe gelenkt. Nun folgt die Überforderung, jetzt auch in diesem Bereich erfolgreich funktionieren zu müssen. Wir erleben den Schmerz von Annahme und Ablehnung, den Rausch der Bestätigung und die Leere danach. Wir erleben, wie zerbrechlich Nähe sein kann und wie tief die Zurückweisung schneidet. Die vertrauten Muster unserer Kindheit zeigen sich in ganz neuen Kleidern. In Annäherungen, in Abweisungen, in den Fragen, wer zuerst schreibt, wer mehr liebt und wer wichtiger ist. Es ist das alte Spiel im neuen Gewand. Auch unser Verhältnis und Vertrauen zu Freunden und Freundinnen ist durch das Wetteifern um die Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit in Gefahr. Damit wackelt ein weiterer Boden, der uns vorher noch Sicherheit und Identität gegeben hat. Wir erleben zwangsläufig Eifersucht, Neid, das Gefühl, ungenügend zu sein, Verrat, Betrug und Vertrauensmissbrauch. Wir gehören zu einer Gruppe dazu und damit nicht zur anderen. Die einen sind die Streber, die anderen die Punks. Nur die wenigsten erleben diese Phase ohne Turbulenzen, ohne dass eine innere Unsicherheit getriggert und vertieft wird. Jetzt erleben wir unsere Wunde auch im sozialen Umfeld als Bedrohung. Unser Selbstwert erhält einen heftigen Realitätsabgleich und wir fallen auf unsere Basis zurück, auf die Prägungen, die wir noch nie reflektiert haben, auf die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, auf die alten Muster von People-Pleasing, Rückzug, Kontrolle, je nachdem, wie wir gelernt haben, mit Nähe, Schmerz, Angst und Scham umzugehen. Gesellschaft sagt uns durch die Blume, jetzt geht es um etwas. Was genau das ist, ist undefiniert, aber im Rausch der Hormone ist es wohl die wichtigste Sache des Lebens. Für unsere DNA mag es um die Fortpflanzung gehen, für unsere Hormone um Sex, aber für uns geht es um das Ich, unseren Wert und unsere Daseinsberechtigung in der Welt. Es geht um Annahme, Verbindung und Liebe. Wie könnte es anders sein, als dass wir dieses ganze System namens Ich in eine Beziehung tragen, in der Hoffnung, für die goldene Seite unserer Prägungen geliebt und niemals an den Schmerz ihrer Entstehung erinnert zu werden. Wir treten hinaus in die Welt, als wären wir bereit. Bereit zu lieben, bereit geliebt zu werden, bereit für Nähe, Beziehung, Intimität. Doch was wir dabei meist nicht merken, wir treten nicht als freie Menschen in die Begegnung mit dem anderen. Wir treten auf mit einem Drehbuch in der Hand, geschrieben von unserer Geschichte, unseren Verletzungen, unseren unerfüllten Bedürfnissen. Wir spielen unsere Rollen und hoffen, dass der andere die seine so spielt, dass es irgendwie passt. Und oft tut es das auch, zumindest eine Zeit lang. Denn wir wissen, wie man funktioniert, wie man sich anpasst, wie man flüchtet, wenn Nähe zu nah wird, wie man lächelt, wenn es weh tut, wie man Kontrolle übernimmt, wo einst Ohnmacht war, wie man sich stark zeigt, obwohl man sich nach Weichheit sehnt, oder schwach, obwohl man voller Kraft ist. Wir sind so geübt im Spiel der Liebe, dass wir das Eigentliche kaum noch spüren. Doch Beziehung ist kein Spiel, es ist ein Spiegel. Und dieser Spiegel beginnt irgendwann zu flackern. Dann zeigt er uns nicht mehr nur, was wir darstellen wollen, sondern was in uns noch ungeklärt ist. Genau da beginnt die eigentliche Geschichte. Nicht die, die wir gelernt haben zu erzählen, sondern die, die sichtbar wird, wenn wir aufhören, uns selbst etwas vorzumachen. Thank you.